Auch heute möchte ich euch einladen, mit mir die Bibel aufzuschlagen, Markus Evangelium. Und ich hoffe, dass wir eine gute Zeit haben werden beim Studium dieser Stelle. Es ist Markus Kapitel 6, die Verse 30 bis 44 ist der Abschnitt. Und dieser Abschnitt beschreibt ein Wunder, das ihr wahrscheinlich alle gut kennt. Es ist die Speisung der 5000. Und alle Evangelisten haben in den Evangelien Wunder, über die sie schreiben. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, alle schreiben über die Wunder Jesu. Und es gibt nur ein Wunder, das in allen vier Evangelien berichtet wird. Und das ist das Wunder der Speisung von den 5000. Das heißt, Matthäus und Markus schreiben vielleicht und Lukas über die Sturmstellung, aber Johannes schreibt nicht über die Sturmstellung. Dafür gibt es halt Wunder, wo Johannes und Markus was schreibt, aber dafür halt Matthäus nicht. Also sie haben auch selektiert, die haben sich überlegt, welche Begebenheit, welchen Wunder nehmen sie, welche schreiben sie, um ihre Botschaft des Evangeliums deutlich zu machen. Aber bei einem Wunder waren sich alle einig, das muss rein. Und das war das Wunder der Speisung der 5000. Und ich glaube, das hat einen Grund, warum alle dieses Wunder niedergeschrieben haben. Das muss besonders sein, das muss wichtig sein, dass alle vier es erwähnen. In gleicher Weise, wie sie alle das Leiden, das Sterben und die Auferstehung des Herrn Jesus erwähnt haben. Das haben auch alle erwähnt, weil das darf man nicht weglassen. Das ist das Kernstück des Evangeliums. Aber ebenfalls bei diesem Wunder. Ich bin mir sicher, ihr kennt viele großartige, herrliche Wunder Jesu, die er getan hat. Eins der bekanntesten ist natürlich Wasser zu Wein. Das ist ein großartiges Wunder, aber es berichtet zum Beispiel nur Johannes. Das finden wir in keinem anderen Evangelium. Jesus geht auf dem Meer, auf dem Wasser, und das berichten auch nicht alle. Johannes berichtet das zum Beispiel nicht. So, wir großartige Dinge, herrliche Dinge, die Jesus getan hatte, aber die alle vier Evangelisten und der Geist Gottes inspiriert sie, dass sie alle dieses eine Wunder beschreiben. Von diesem einen Wunder schreibt. Und ich bin davon überzeugt, dass die meisten von euch das kennen und schon mal gehört haben, wenn nicht schon gelesen haben. Diejenigen, die unter uns, die von Kind auf das Vorrecht hatten, in einem christlichen Elternhaus aufzuwachsen oder gleich von klein auf in die Gemeinde zu gehen, in die Kinderstunde, Sonntagsschule, wie auch immer, Jugend, Schatini. Ich bin mir sicher, in irgendeinem Kontext, in irgendeiner Situation habt ihr schon mal von der Geschichte gehört. Darf ich euch fragen, wer kennt diese Geschichte nicht? So, eigentlich fertig. Wir kennen, und die ist eigentlich ziemlich einfach erzählt, die Geschichte der Speisung 5000. Jesus lehrt, es versammelt sich eine große Volksmenge. Seine Predigt geht sehr, sehr lange. Sie geht bis in den Abend hinein, sodass sie Hunger bekommen. Und dann speist Jesus diese 5000 aus 5 Broten und 2 Fischen. Ein Wunder geschieht, er macht eine wundersame Vermehrung, sie teilen aus und alle werden satt. Und das ist natürlich ein herrliches Wunder, ein wahnsinniges Wunder. Ja? So eine große Volksmenge werden aus 2 Fischen, 2 Broten gesättigt und werden satt. So, das ist eigentlich die Geschichte und alle kennen wir sie. Von Kind auf natürlich eine herrliche, spannende Geschichte, eine wundersame Geschichte. Ich möchte euch heute nicht das sagen, was ihr schon kennt. Und das, was ihr über die Geschichte wisst und die Rahmenbedingungen, die kennt ihr. Ich möchte vielleicht ein paar Dinge, auch auf ein paar Dinge hinweisen, die vielleicht nicht so offensichtlich sind und die vielleicht nicht so im Vordergrund stehen. Und ich liebe diese Arbeit. Ich liebe diese Arbeit, wenn man mit frischem Geist und mit guten Gedanken und mit gesunder Portion Hunger nach geistlichen Wahrheit an solche Texte herangeht, die man schon seit Kindheit kennt und sich Zeit nimmt und sagt, was steht da und was anfängt zu graben und zu meinem Beschämen dann nicht merke, sehr oberflächlich bis jetzt da gegraben oder sehr oberflächlich auch über diese Geschichten nachgedacht. Ich möchte heute uns auch als Vorbereitung für das Abendmahl etwas von dieser Nahrung hier und etwas von diesem Wort Gottes euch weitergeben. Es sind viele Verse und die große Herausforderung, dem Genüge zu werden. Und darum werde ich versuchen, ein paar Akzente zu setzen. Nur wenig Zeit will ich dafür verwenden, euch nochmal an den Zusammenhang, in den Kontext zu erinnern. Und das mache ich jetzt nicht nur aus Prinzip, sondern weil ich davon überzeugt bin, dass gerade der Zusammenhang uns diese bekannte Geschichte und dieses bekannte Wunder, das ihr kennt, uns den richtigen Rahmen gibt, dass wir ein bisschen tiefer hineinschauen können und über nur, sage ich mal, dieses schlichte Wunder, das auf einmal ganz, ganz, ganz viel wurde. War nicht bereitet schon vor, gell? So, das ist ganz, ganz wenig, ganz, ganz viel wurde. So, wir brauchen ein bisschen ganz kurz diesen Zusammenhang, um den roten Faden nachzufolgen. All die Begebenheiten und all die Abschnitte und all die Predigten, die wir aus dem Markus-Evangelium bis jetzt gehalten haben und uns angeschaut haben, haben ein Ziel, Jesus als den Sohn Gottes darzustellen, ihn groß zu machen, zu bestätigen, zu beweisen, wer er ist. Er ist der Messias, er ist der Sohn Gottes, vom Vater gekommen, in all der Kraft und Herrlichkeit. Es geht darum, ihm diese göttliche Macht, die er hat, zu bestätigen und die Kräfte des zukünftigen Zeitalters, die jetzt in diese Zeit hineinbrechen, erlebbar, spürbar und als Beweis zu zeigen, Jesus ist dieser Sohn Gottes. All die Begebenheiten, all das, was er getan hat, hat dieses Ziel. Er ist der König dieses neuen Reiches. Und er hat gesagt, das Reich steht kurz vor der Tür. Er beruft aus seinen vielen Jüngern, die nachgefolgt sind, 12, die den Auftrag bekommen, Apostel, seine Gesandte zu werden, um dieses Reich und diese Botschaft und dieses Zeugnis von diesem Sohn Gottes zu verkündigen. Damit sie das tun können und in rechter Weise tun können, bildet er sie aus. Er bereitet sie vor und er geht mit ihnen eine Schule des Lernens durch, damit sie diesen Dienst tun können. Also ganz intensive Ausbildung, die sie durchmachen müssen, damit sie nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch wissen, was dieses Reich ist und was die Kräfte dieses Reiches sind und wen und was sie zu bezeugen haben. Also das ist bis jetzt sozusagen der Hintergrund, den wir bis jetzt kennengelernt haben. Nicht ohne Grund beginnt unser Bericht von der Speisung der 5000 im Vers 30. Ich soll es vielleicht lesen, gell? Das, mit Vers 30 beginnt es, dass die Apostel zurückkommen und von ihrer ersten Aussendung, ihrem Kurzpraktikum sozusagen. Ich lese ab Vers 30, damit wir den Text, auch wenn wir ihn alle gut kennen, schaut nun mal, was da steht. Ich lese ab Vers 30. Und die Apostel versammelten sich zu Jesus und sie berichteten ihm alles, was sie getan und was sie gelehrt hatten. Und er sprach zu ihnen, kommt ihr selbst allein an einen öden Ort und ruht euch ein wenig aus. Diejenigen, die kamen und gingen, waren viele und sie fanden nicht einmal Zeit, um zu essen. Und sie fuhren in einem Boot allein an einen öden Ort. Und viele sahen sie wegfahren und erkannten sie und liefen zu Fuß von allen Städten dorthin zusammen und kamen ihnen zuvor. Und als Jesus aus dem Boot trat, sah er eine große Volksmenge und wurde innerlich bewegt über sie. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Und als es schon spät am Tag war, traten seine Jünger zu ihm und sagten, der Ort ist öde und es ist schon spät am Tag. Entlass sie, damit sie auf den unterliegenden Höfe und in die Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Er beantwortete und sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen? Und sie sagten zu ihm, sollen wir hingehen und für 200 Denare Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Er spricht zu ihnen, ja, wie viel Brote habt ihr? Geht hin, seht nach. Und als sie festgestellt hatten, sagten sie, 5 und 2 Fische. Und er befahl ihnen, dass sie sich nach den Tischgemeinschaften auf dem grünen Grase lagerten. Das war übrigens Frühling. Und sie lagerten sich in Gruppen zu je 100 und je 50. Und er nahm die 5 Brote und 2 Fische, blickte auf zum Himmel, dankte und brach die Brote, gab es den Jüngern, damit sie ihnen vorlegten. Und die 2 Fische teilte er unter ihnen alle. Und sie aßen alle und wurden gesättigt. Und sie hoben auf an Broten 12 Körbe voll und von den Fischen. Und diejenigen, die die Brote gegessen hatten, waren 5000 Männer. Gewaltig. Gewaltig. Also, unser Abschnitt beginnt nicht ohne Grund mit der Sammlung beziehungsweise die Apostel kommen zurück, sie kehren zurück aus ihrem Kurzpraktikum und teilen ihre Erfahrungen und so liefert das uns sozusagen diesen Hintergrund. Es beginnt, der Zusammenhang beginnt in Markus 6, ab Vers 7, die Aussendung. Sie erleben die Vollmacht Jesu, die erleben die Kraft Jesu in ihrem eigenen Dienst. Sie treiben Dämonen aus, sie tun Zeichen, Wunder, Heilungen. Könnt ihr euch vorstellen, was für großartige Dinge sie getan haben? Und voller Freude kehren sie zurück. Es hat funktioniert. Dazwischen haben wir diesen kurzen Abschnitt, der uns berichtet, dass dieser Dienst einen explosionartigen Zuwachs an der Bekanntheitsgrad von Jesus zugenommen hat. Mindestens sechsfach, dann 12 in 2 in 2. Also das Ganze versechsfachte sich an Bekanntheitsgrad. Alle Dörfer in Galiläa kannten jetzt diesen Jesus, kannten diese Kraft, kannten die Auswirkungen des Reiches Gottes. Die Jünger haben ihren Dienst getan. Sie sind durch alle Dörfer und haben von Jesus Christus erzählt. Und sein Name war groß. So groß, dass nicht nur das Volk davon mitbekommen hat, dass sogar Herodes mitbekommen hat und große Angst bekommen hat. Warum? Könnt ihr gerne bei den Aufnahmen nachhören, wer es nicht gehört hat, warum Herodes so eine Panik bekommen hat, dass Jesus vielleicht doch Johannes der Täufer ist und so weiter. Dann haben wir einen kurzen Abschnitt, eine kurze Rückblende, warum Herodes eben die Angst hatte, weil er hat ja Johannes den Täufer umgebracht. Er, der Messias-Vorläufer war, er, der Elia war, all diese Informationen könnt ihr euch gerne nachhören. Und dieser Abschnitt ist sozusagen wie ein Einschub. Und so kommen wir zu Vers 30 und der knüpft an die Aussendung an. Also das alles war dazwischen ein Einschub und dieser Abschnitt knüpft an. Und das zeigt nicht nur, das gehört zusammen, sondern dieser Abschnitt ist ganz bewusst mit der Speisung der 5000 auch verknüpft. Warum? Weil es uns sozusagen hinführt zu dem Eigentlichen. Es nimmt uns hinein und bereitet sozusagen diese Speisung vor. Der Grund, warum die Menschen alle kamen, ist, der Name Jesu war so bekannt. Der Grund, warum so viele kamen, ist, weil die Jünger ihren Dienst getan haben und viele von ihm gehört haben. Und jetzt kommt die ganze Gegend, ganz Galiläa strömt sozusagen zu Jesus und zu den Jüngern. Und das veranlasst Jesus, sie rauszunehmen und sagen, lass uns wegfahren. Und sie laufen hinterher. Also dieser Dienst der 12, dieses Praktikum hat Gewaltiges ausgelöst. Und somit auch dieser Hunger, noch mehr von Jesus zu bekommen, mehr Zeichenwunder zu sehen. Und so folgen sie ihm nach. Also diese Aussendung der 12 hängt unmittelbar mit der Speisung der 5000 zusammen. Sozusagen, die ist der Auslöser. Die Aussendung ist der Auslöser dieser Speisung der 5000. Nur, dass wir uns den Hintergrund uns ein bisschen erarbeitet haben. Also, lass uns in diese Verse hineingehen und kurz etwas tiefer graben. Zuerst möchte ich euch zeigen, Verse 30 bis 31, hier haben wir die Notwendigkeit der Ruhe und die Notwendigkeit der Nahrung. Und als die Apostel sich versammelten zu Jesus und sie berichteten ihm alles, was sie getan und was sie gelehrt hatten, und er sprach zu ihnen, kommt ihr selbst allein an einen öden Ort und ruht euch ein wenig aus, denn diejenigen, die kamen und gingen, waren viele und sie fanden nicht einmal Zeit, um zu essen. Großartiges ist geschehen. Und sie kommen zurück, es ist... Ich glaube, der Botschaft würden wir ein bisschen zu viel hineinlegen, wenn wir jetzt zu viel auf die Bedürfnisse der Apostel eingehen würden. Aber trotzdem finde ich sehr, sehr interessant. Sie kommen zurück und sind sehr begeistert. Die haben viel gerade getan, viel gereist, viele Kilometer gespult, oft auf dem Boot offen gewesen und die Ufer abgeklappert und haben ihren Dienst getan. Sie sind erschöpft, sie sind müde. Haben viel gedient für Jesus, kommen zurück, aber ihr Herz ist voll. Körperlich müde, das Herz ist überströmend, das Herz ist voll. Und was machen sie? Sie machen so eine kleine Konferenz, können wir sagen. So eine Pastorenkonferenz, Apostelkonferenz. Und sie erzählen sich gegenseitig und ermutigen und erzählen vor allem Jesus und sagen, Jesus, weißt du, was passiert ist? Weißt du, als wir gepredigt haben? Weißt du, als wir geheilt haben? Weißt du, als da die Dämonen, weißt du, was da eigentlich passiert ist? Ich kann mir vorstellen, dass Jesus immer wieder gegrinst hat und sagt, ich weiß. Weißt du, was da passiert ist? Wir haben gesprochen und die sind gegangen, sagt Jesus. Wirklich? Ja, wirklich. Weißt du, die waren krank, wir haben Hände aufgelegt. Die sind krank. Jesus, kannst du dir vorstellen? Kann ich mir vorstellen. So, die strömen voller Begeisterung, dass diese Vollmacht und diese Kraft in ihrem Leben war. Interessant ist, interessant ist, dass eben durch diese ganze Bekanntheit und durch diesen ganzen Dienst so viele wieder ankamen, dass sie selbst wiederum keine Zeit hatten, mal durchzuatmen. Die haben ja viel geredet, haben alles erzählt und haben nicht mal Zeit gehabt zu essen. Und Jesus gibt Acht auf sie. Und ich will jetzt nicht zu viel da hineinlegen, aber Jesus kümmert sich auch um ihre körperliche und seelische Belangen und weiß, ey, die brauchen kurz Zeit, die brauchen ein bisschen kurz Ruhe. Ich denke, gerade jetzt, wo man so einen guten Lauf hat, wo es gerade funktioniert, muss man sagen, jetzt müssen wir starten. Und Jesus sagt, jetzt müssen wir uns zurückziehen. Das ist das Gegenteil, was wir sonst machen würden. Wenn die Menschen kommen, wenn es funktioniert, wenn Segen da ist, dann würden wir sagen, jetzt müssen wir das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Solange die Menschen kommen, müssen wir es tun. Jesus immer und immer und immer wieder, jedes Mal, wenn die Volksmenge anwächst, jedes Mal, wenn die Menschen kommen und positiv, Anführungsstrichen, auf diese Wunder und Zeichen reagieren, was macht Jesus? Er zieht sich zurück. Und in dem Fall macht er genau das Gleiche. Nur er nimmt die Jünger raus. Es gibt mehrere Gründe dafür. Ein Grund ist sehr offensichtlich und das ist etwas, wo ich sage, das ist ein bisschen zu oberflächlich. Natürlich waren sie müde und natürlich hatten sie nicht mal Zeit, was zu essen. Und Jesus sagt, hey Freunde, ihr müsst euch ein bisschen ausruhen, ihr müsst auch was zu essen. Das ist selbstverständlich und das tut mir gut. Das ist auch für mich eine Ermutigung und eine Bestärkung, auch mal echt Auszeiten zu nehmen. So wie mein Bibelschullehrer hat mir gesagt, Willi, du läufst keinen Sprint, du läufst einen Marathon in geistlichen Dingen. Schau zu, dass du dir den Lauf gut einteilst. Nicht 100 Meter durchsprinten, du musst ein paar Kilometer laufen. So, und immer wieder Auszeiten sich zu nehmen, kurz zurückzunehmen. Ich finde es interessant. Jesus sagt nicht, geht und ruht euch aus. Legt euch mal hin, schlaft mal eine Runde, geht mal in Urlaub, klingt euch mal aus. Das ist nicht, was er sagt. Schaut mal, was er sagt. Und er sprach zu ihm, kommt ihr selbst allein? Das heißt, ihr müsst allein sein. In die Ruhe kommen, allein sein. An einen öden Ort, wer geht schon an einen öden Ort, gell? Wenn wir uns ausruhen, wo gehen wir hin? Nach Spanien, Mallorca, das ist kein öder Ort. Das ist alles andere als ein öder Ort. Aber Jesus sagt, ihr müsst an einen öden Ort. Was meint er denn? Ein öder Ort ist, manche Übersetzungen war Wüste, aber es war keine Wüste, denn da war Gras, wo sie dann später saßen. Öd bedeutet abgelegen, einsam. Ruhig, sucht euch einen Platz, wo ihr mal ein bisschen zur Ruhe kommt von dem ganzen Trubel. Ja, nicht von einer Action in die andere, ihr müsst mal zur Ruhe kommen. Und das aber, worauf ich hinaus möchte, und ruht ein wenig aus. Versteht mich nicht falsch, hier steht nicht, und ruht euch mal erstmal ein halbes Jahr aus. Macht mal ein Sabbatical, oder wie nennt man das? Hat alles seine Berechtigung, aber er sagt, ruht ein wenig aus. Wisst ihr warum? Weil das, was gleich kommt, auf den ersten Blick ja überhaupt keine Ruhe ist, oder? Er sagt, lass uns an einen öden Ort fahren. Sie gehen an einen öden Ort. Und was ist da? Alles andere ist ruhig, oder? Da ist Action pur. Da sind 1000 Menschen da. Und das, was sie da machen müssen, die müssen die irgendwie versorgen. Sie kriegen Panik und ärgern sich darüber. Das ist, irgendwie scheint da alles andere als Ruhe passiert zu sein. Alles andere als ein wenig Erholung. Ich glaube, dass die ein wenig Erholung, die Jesus ihnen versprochen hat, in erster Linie die körperliche auf dem Boot war. Das ist die Zeit, wo sie rüberschifften, da durften sie kurz mal, Petrus und Johannes mussten das Schiff steuern, die hat nicht so viel Erholung. Aber Jesus nimmt sie da hinein. Er nimmt sie raus. Aber ich glaube, die körperliche Erholung ist nicht im Fokus. Nicht, dass es nicht wichtig ist. Etwas essen ist wichtig, kurz durchschnaufen ist wichtig. Was er aber viel mehr macht, ist das, was er auch immer wieder getan hat. Wenn der ganze Ruhm und Rummel um ihn so groß war und sie ihn zum König machen wollten, zieht er sich und geht zu seinem Vater. Darf ich euch sagen, ich glaube, Jesus schützt sie. Denn auf einmal war nicht nur Jesus der Held, sondern sie auch. Und alle kamen zu ihnen und nicht nur zu Jesus. Und sie bedrängten sie genauso, sodass sie genau das Gleiche erlebten, was Jesus erlebt hat. Sie hatten keine Zeit zur Ruhe, hatten keine Zeit zum Essen. Und Jesus sagt, bevor euch das zu Kopf steigt, bevor ihr euch was drauf einbildet, bevor ihr hochmütig werdet, nimmt er sie raus. Er nimmt sie aus diesem Fokus und aus dieser Popularität, nimmt er sie ein bisschen raus. Und sagt, lasst uns mal weggehen, das tut euch gleich gut. Und was er da tut, ist größer, als wir ahnen. Sein Plan ist größer, als wir ahnen. Und was er mit denen vorhat, ist größer, als wir ahnen. Denn ihm geht es nicht nur, dass sie körperlich und essensmäßig auf die Beine kommen. Er hat viel Größeres gleich mit ihnen vor und hat eine ganz andere Speise vor Augen und hat eine ganz andere Ruhe vor Augen, die er ihnen versprochen hat. Denn, ich wiederhole mich an dieser Stelle, wenn es heißt, lasst uns rüberfahren, damit ihr etwas Ruhe und Speise bekommt, und sie fahren rüber, aber sie haben weder Ruhe noch Speise, bis abends nicht, dann denkt man ja, wie? Hat Jesus etwas versprochen und sie hat nicht ihn gegeben? Hat er nicht, sind die Volksmengen dann eben in die Quere? Ist der Plan fehlgeschlagen? Was Jesus im Fokus und im Sinn hatte, im Plan hatte, war weit mehr als sein natürliches Brot und war weit mehr als seine natürliche Ruhe. Er wollte ihnen weit mehr geben, als was wir so auf den ersten Blick vielleicht sehen. Also, er nimmt sie raus, sie fahren mit ihm rüber. Jesus hat mit ihnen vor, mit diesen Aposteln, und nicht nur mit den Aposteln, aber vor allem mit den Aposteln, die nächste Lektion zu erleben. Und wisst ihr was? Sie werden gleich etwas erleben, was du und ich sehr gut kennen, was das Volk Israel sehr gut kennt. In einem Augenblick sind sie oben im Himmel. In einem Augenblick erleben sie die Gegenwart Gottes, die Vollmacht, die Kraft, den Glaube und all diese Dinge und sind sowas von begeistert. Und in einem anderen Augenblick sind sie am Boden zerstört, verzweifeln, hadern, murren und sagen, wie soll man das Ganze jetzt machen? Darf ich euch mal nur vor Augen führen? Kurz vorher, was haben sie alles getan? Dämonen ausgetrieben, Heilungen, gesunde Wunden. Ist es was? Dann geht Jesus und sagt, gib mal ihnen Brot. Und die stehen da, wie? Brot geben. Wie soll das funktionieren? Jesus, was erwartest du von uns? Könnt ihr das euch vorstellen? Da sollten sie großartige Dinge, haben sie getan. Jetzt sagt Jesus, gib ihnen doch ein bisschen Brot. Und auf einmal bricht ihre Welt zusammen. Auf einmal bricht ihr Glauben zusammen. Auf einmal bricht ihr Vertrauen zusammen. Und die sagen, Jesus, hörst du dich, was du sagst? Wie sollen wir jetzt Brot kaufen? Wo sollen wir Brot finden? Und ich glaube, als sie dann diesen Jungen gefunden haben, der 5 Brot und 2 Fische hat, hat er gesagt, jetzt bringen wir mal zu Jesus. Jesus, du willst wissen, wie viele wir haben? Wir zeigen es dir mal. Was hältst du von 5 Broten und 2 Fischen? Hä? Das ist fast sarkastisch. Für sie ist das etwas, was Jesus von ihnen verlangt, weil sie denken, das ist, Jesus, was verlangst du von uns? Genau das Gleiche, die gleiche Haltung, die gleiche Arroganz, die sie aufbrachten, als Jesus stehen blieb in Markus 5 und sagte, wer hat mich berührt? Und was haben die Jünger gesagt? Alle berühren dich und du fragst, wer hat uns berührt? Jesus, hörst du dich reden? Hörst du dich fragen? Bevor du solche dummen Fragen stellst, guck dich mal um. Das ist die Arroganz. Und die gleiche Arroganz finden wir hier. Gerade waren sie oben im Himmel gewissermaßen, haben großartige Dinge erlebt. Im nächsten Augenblick, das ist nur eine kleine Schiffsfahrt entfernt, sind sie da und sie sagen, Jesus, hörst du dich sagen, wir sollen die sättigen, wie soll das bitte schön gehen? Guck dir dich mal um, guck mal, wie viele Menschen da sind, wie viel Geld wir haben, wie viele Menschen da sind. Seht ihr das? Das ist die eigentliche Lektion, die sie zu haben haben. Sie wissen nicht, was bedeutet, in Christus zu ruhen. Sie wissen nicht, wie man in diese Ruhe hineingeht, geschweige, wie man in ihm bleibt. Sie wissen nicht, was für die Ruhe notwendig ist. Was bedeutet, ruht ein wenig aus, esst. Wie kommt man zur Ruhe? Und dieses Essen, diese Nahrung, die Jesus gibt und diese Ruhe, die hängen diese beiden Dinge zusammen. Und Jesus will nicht nur den Jüngern, sondern auch der ganzen Volksmenge sagen, wie kommt ihr in die wahre Ruhe hinein? Wie bekommt ihr ein Essen, dass wenn ihr esst, ihr einfach nicht mehr hungert und nicht mehr dürstet? Diese Lektion hat er vor Augen. Und nicht nur, dass sie geschwind ein Snack bekommen, ein Schläfchen bekommen. Jesus, der Schöpfer der Welt, seine Pläne sind weit größer als das. Sein Handeln ist weit größer als das. Und als er sagt, lasst uns hinüberfahren, weiß er, was passiert. Er weiß, wie viele Menschen kommen, er weiß, was notwendig ist und er weiß, welche Lektion er jetzt als nächstes den Aposteln unterbreiten wird. Er hat die nächste Lektion vor Augen. Das Interessante, und das wird für uns wichtig sein, das, was da passiert, ist nichts anderes, was dem Volk Israel in der Wüste passiert ist. In einem Augenblick werden sie herausgeführt aus Ägypten mit Zeichen, Wundern, die erstaunlich sind. Im nächsten Augenblick, oh, wo bist du? Wir sterben, wir verhungern. Genau das Gleiche. In einem Augenblick durch das Rote Meer hindurchgegangen und die großartige Wunde sagen, wir glauben, Jesus, wir glauben, im nächsten Moment, wir verhungern, wir sterben hier in der Wüste, in der Öde. Was glaubt ihr, warum Jesus sie in die Öde führt? Genau darum, um ihn zu zeigen, um ihn in diese Abhängigkeit und in diesen Test. 5. Mose, Kapitel 8, sagt Gott zum Volk Israel, warum habe ich euch in die Wüste geführt? Warum habe ich euch 40 Jahre durch die Wüste wandern lassen? Um euch zu demütigen, um euch zu prüfen, um euch zu zeigen, dass der Mensch nicht allein vom Brot lebt, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes oder des Herrn kommt. Das ist eigentlich die Speisung der 5000. Das ist eigentlich die Botschaft. Das ist eigentlich der Test und die Demütigung. Ihr lebt nicht von den normalen Broten. Und hier geht es nicht, dass ihr noch ein bisschen was zu essen. Hier geht es darum, um von dem Brot zu essen und das ins ewige Leben hineinreicht. Hier geht es um eine Ruhe zu haben, inmitten der Öde, inmitten der Prüfung, inmitten der Versuchung. Vertrauen zu haben, das Wort Gottes geschmeckt, gegessen zu haben und zu vertrauen und zu sagen, der Herr, der wird sorgen, wenn er Dämonen austreiben kann, wenn er Krankenheilung machen kann, wenn er das alles tun kann, Wein machen, dann kann er doch auch die 5000 plus speisen. Interessanterweise, dass auf die Jünger nicht kamen, gell? Sie verstanden nämlich immer noch nicht, wer Jesus ist. Sie verstanden immer noch nicht, was er da tut und warum er das tut. Warum ist er mit denen darüber gefahren? Warum hat er die ganze Speisung denn gemacht? Sie verstanden das nicht. Schaut mal mit mir in Markus Kapitel 6, Vers 52. Das wird unser nächster Abschnitt sein. Wir werden ihn betrachten. Jesus geht auf dem See. Und die Jünger wiederum. Was passiert hier? Ein Geist. Jetzt schaut mal Vers 52, was da steht. Ich lese ab Vers 51. Und er stieg zu ihnen in das Boot und der Wind legte sich. Und sie entsetzten sich sehr über die Maßen, denn sie waren durch die Brote nicht verständig geworden, sondern ihr Herz war verhärtet. Sie haben immer noch nicht verstanden, was die ganze Geschichte mit den Speisungen 5000 bedeutete. Sie haben immer noch nicht verstanden, was Jesus da eigentlich ihnen gezeigt hatte. Sie kannten Jesus immer noch nicht in dieser Weise und vertrauten immer noch nicht und dachten, ein Geist. Hey Jesus, wie hast du das gemacht? Was für ein Trick? Wie geht das über Wasser laufen und der Wasser ist da und jetzt bist du hier? Wie geht es? Sie haben immer noch nicht verstanden, wer er wirklich ist. Denn ihr Herz war noch verhärtet. Und jetzt geht man mit Kapitel 8, ganz kurz noch. Jesus, ich finde das sehr schmeichelhaft und sehr interessant. Jesus wiederholt das Ganze noch einmal. Also es gibt die Speisung der 5000 und die Speisung der 4000. Über die berichten übrigens nicht alle, nur über die 5000 alle. Die Speisung der 4000, Matthäus und Markus nur berichten davon, Markus unter anderem. Jesus wiederholt das Ganze. Ich würde sagen, so als Test. Um zu zeigen, okay, haben sie es verstanden oder haben sie es nicht verstanden? Und was glaubt ihr, haben sie es verstanden? Eigentlich erschreckend, gell? Die haben es immer noch nicht verstanden. Ich lese euch ab Vers 14, Kapitel 8. Und sie vergaßen, Brote mitzunehmen. Die setzen wieder mit dem Boot über. Sie vergaßen, Brote mitzunehmen. Und außer einem Brot hatten sie nichts bei sich auf dem Boot. Und er gebot ihnen und sprach, seht zu, hütet euch von dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes. So, er sagt, passt auf die Lehre. Und sie denken, oh, wir dürfen keinen Sauerteig vom Herodes und den Pharisäer kaufen. Denn wenn wir mit diesem Sauerteig unser Brot backen, der will uns vergiften. Lieber nicht dieses Brot kaufen. Keine Ahnung. Vers 16. Und sie überlegten miteinander, das sagt er, weil wir keine Brote haben. Oh, er schimpft uns, dass wir Sauerteig, den Brot vergessen haben. Deswegen sagt er, hey, schaut zu, wenn, aufpasst, wenn ihr jetzt gleich Brot kauft, was für ein Sauerteig ihr dafür nehmt. Das ist ihre Überlegung, das ist ihr Welt. Ganz, ganz praktisch, ganz nah, so wie wir sind. Ganz praktisch in unserem Lebensfeld. Und dann schaut mal, was Jesus sagt. Vers 17. Und er erkannte es und spricht zu ihnen, was überlegt ihr, weil ihr keine Brote habt? Begreift ihr noch nicht und versteht ihr nicht? Habt ihr euer Herz verhärtet? Augen habt ihr und seht nicht und Ohren habt ihr und hört nicht. Und erinnert ihr euch nicht, als ich 5 Brote unter die 5000 brach, wie viele Handkörbe voll Brocken ihr aufgehoben habt? Sie sagten 12. Als ich sieben unter den 4000 brach, wie viele Körbe voll Brocken habt ihr aufgehoben? Und sie sagen, sieben. Und er sprach zu ihnen, versteht ihr immer noch nicht? Habt ihr nicht verstanden, was ich da gemacht habe? Ja, die waren hungrig, du hast halt ein bisschen Brot gemacht, haben wir gegessen, waren alle satt, voll gut. Und das hast du zweimal gemacht, voll gut, Jesus. Bitte weiter so, dann sind wir versorgt. Und Jesus sagt, habt ihr nicht verstanden, was ich da getan habe? Und ich will uns das deutlich machen, wenn wir die Geschichte von der Sonntagsschule kennen und sagen, boah, Jesus hat Brot vermehrt und das ist gewesen. Und dann essen wir heute das Brot, gehen raus und sagen, oh Herr, wie überlebe ich diese Woche? Oh Herr, Mann, du kannst nicht mehr helfen. Mein Leben, meine Umstände, meine Finanzen, mein Essen, mein Leben, meine Krankheit, meine Umstände, meine Angriffe. Das, und wir beginnen zu murren und zu zweifeln. Und dann sagt Jesus, seid ihr so unverständlich? Wisst ihr nicht, wer ich bin? Wisst ihr nicht, wer ich bin? Euer Versorger. Ich bin der, und jetzt, ich nähere mich den eigentlichen Versen, ich bin der, der das Volk Israel in der Wüste mit dem Mann gespeist hat. Haben sie gehungert da? Ich bin der, der Elia Brot gab, als er in der Wüste war. Das bin ich. Ich bin der der Witwe durch Elia oder durch Elisa einen Krug Mehl macht und es wurde nie leer. Wisst ihr, wer ich bin? Ich bin Jahwe. Ich bin Jahwe, euer Ernährer. Ich bin Jahwe, euer Versorger. Ich bin der Herr. Wisst ihr nicht, wer ich bin, sagt Jesus? Ich bin der, das alles gemacht hat. Ich bin der das Volk in der Wüste ernährt hat. Und ihr zweifelt, dass ich diese hier, ein paar Tausend hier nicht ernähren kann? Habt ihr denn mich nicht erkannt? Wisst ihr, um was hier diese Geschichte geht? In der Art und Weise, wie Jesus alles macht, ich werde es euch gleich zeigen, erinnert sie das Volk an den ersten Exodus. Erinnert sie an die Wüstenwanderung und sagt, ich bin der Versorger. Und die Jünger müssen das begreifen, das ist die Lektion. Vom Himmel hoch, am Boden wieder angekommen, nüchtern. Die gleichen Jünger, die gerade Wunder getan haben, zweifeln an der einfachsten Dinge, dass Jesus sie vermag zu tun. Gerade so eine Geisterfüllung erlebt, in dem nächsten Moment absolutes Murren und sogar, ich möchte euch zeigen, Sarkasmus. Jesus, guck dir mal die Menschen an. Als ob Jesus noch nie so viele Menschen gesehen hat. Er hat weit mehr gesehen. Lass uns ein paar Verse miteinander anschauen. Ich denke, wenn nicht Zeit mich reicht, aber dann habt ihr wenigstens die Stoßrichtung von diesem Wunder. Und warum alle vier Evangelien es erwähnen. Und im Johannesevangelium wird es nochmal ganz präziser. Also, Jesus gibt diesen Auftrag und sie fahren rüber. Sie steigen, heißt Vers 32, und sie fuhren in einem Boot allein an einen öden Ort und viele sahen und die weggefahren und erkannten ihn, liefen hinterher und kamen sogar vor ihnen an. Ist die Rede von einem Boot? Ich glaube, das war so das Dienstfahrzeug von Jesus. Dieses Boot hat einen bestimmten Artikel im Griechischen, das heißt, es ist das Boot. Das ist schlechthin dieses Boot. Ob das jetzt das Boot von Johannes oder von Petrus war, wissen wir nicht, aber eins stand immer zur Verfügung. Und mit diesem Boot hat Jesus unzählige Male den See überquert. Und wenn es dran war, sagt er, holt mir das Boot. Und dann musste dieses Boot, auf dem Jesus schlief, auf dem Kissen und so weiter, das war das Dienstfahrzeug Jesu, dass er mit dem permanent unterwegs war. Also sie holen dieses Boot. Und sie steigen und fahren eben an einen öden Ort. Öden Ort bedeutet das, sie suchen eine abgelegene Stelle. Und diese Stelle war noch nicht weit entfernt. Aus diesem Grund könnten viele mitlaufen. Manche meinen, er ist schon in Bethsaida, das ist auf dem gegenseitigen Ufer. Das würden sie nicht schaffen. 12 Kilometer durchjoggen, um dann vor ihnen da anzukommen. In Kapitel 6, 45 heißt, erst nach dem Speisungswunder sagt Jesus, fahrt nach Bethsaida. Das heißt, komplett rüber. In Matthäus 6, 45 könnt ihr das lesen, dass erst später sie komplett übersetzen. Das heißt, sie fahren von Kapernaum ein bisschen los und machen so einen, sie suchen sich eine entlegene Bucht, so eine schöne, ruhige Bucht, wo sie ein bisschen Ruhe haben. Und die Leute kriegen das mit. Und da geht's. Die laufen. So schnell. Jesus kommt an mit den Jüngern. Alle stehen da. Viele stehen da. Sie alle, die haben gesehen. Also sie machen sich dann auf ans jenseitige Ufer, beziehungsweise eben an diesen Ort. Die große Volksmenge, die da ist, ich glaube nicht, dass sie alle auf einmal so da waren, sondern dass über den Tag sie wuchs und wuchs und wuchs und kam sie aus allen Dörfern, die Nachricht sprach sich rum. Aber die Größe ist beachtenswert. Hier heißt es im Vers 44, es waren 5000 Männer. Markus, Matthäus und glaube ich in Lukas heißt sogar 5000 Männer, ausgenommen Frauen und Kinder. Also Matthäus und Lukas Erwähnung, also da sind Frauen und Kinder nicht mitgezählt. Dass Kinder dabei waren, wissen wir warum? Weil die 5 Brote und die 2 Fische, wer gebracht hat? Ein kleines Kind. Interessanterweise, gell? Der hat an ein Vesper gedacht. Ich sag so, als diese Kleine losflitzen musste, sagt die Mama, komm. Nimm mal was zum Essen mit. Und er war der Einzige, der vernünftig, oder die Mutter war die Einzige vernünftig, die ihm ein Vesper mitgegeben hat. Und er hat dieses Vesper mitgenommen und ab geht's zu Jesus. Die anderen, alle stehen liegen lassen, wo sie waren, und sind sofort gelaufen. Die wollten ihn sehen. In Johannes Kapitel 6, glaube ich, Vers 2 heißt es, weil sie seine Zeichen sahen und von seinen Zeichen hörten. Sie waren neugierig. Mann, vielleicht macht er wieder was Cooles. Vielleicht wieder so ein cooles Wunder und Heilungen. Wir können es uns anschauen. Das war natürlich Unterhaltung pur. Brauchen wir keinen Fernseher. So mittendrin. Und viele Neugierige sind da wirklich hingedüst. Die Nachricht hat sich ohne WhatsApp, ohne Fax, oder gibt es sowieso nicht mehr, oder wenig. Und all diese die Nachricht hat sich rumgesprochen. Und sie sind ihm all dahin gefolgt und haben den Ort vor ihm erreicht. Vers 34 heißt es, Jesus steigt aus dem Boot und als er aus dem Boot steigt, sah er die große Volksmenge und wurde innerlich bewegt über sie, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Als Jesus aus dem Boot steigt, sagt er nicht, oh nein, wir waren, Mann, schnell wieder rein, schnell weiterfahren an einen anderen Ufer, wir sind hier nicht allein, ich wollte eigentlich an einen öden Ort mit euch, ihr müsst euch ausruhen. Jesus steigt nicht ein und das ist jetzt wichtig, in vielen Kommentaren liest man, ah ja, Planänderung. Als ob Jesus das nicht wusste. Jesus hat nicht nur die Jünger im Auge, er hat genauso das Volk im Auge. Jesus hat nicht nur eine natürliche Ruhe und eine natürliche Speise im Auge, der hat weit größere im Auge. Das ist jetzt keine Katastrophe. Jesus bringt sie in eine Ruhe. Er zeigt ihnen jetzt die wahre Ruhe und die wahre Speise. Das ist der Plan. Interessant ist, dass Jesus sie sieht und es verschmachtet ihn. Ihn trifft das Herz. Warum? Er sieht sie und nicht, weil sie so verschwitzt waren und so müde vom Laufen. Er sieht sie und dann heißt es, denn sie waren wie Schafe ohne Hirten. Was meint? Hatten sie nicht Hirten? Sie sind keine buchstäblichen Schafe, das wissen wir. Aber sie haben doch die Schriften gelernt, Pharisäer. Sie haben durch die Lehre des Volkes, die Sadduzäer. Jesus sieht sie an und sieht, wie sie verstreut sind, wie sie ratlos sind, wie sie schutzlos sind, wie sie ohne Nahrung, geistliche Nahrung, ohne geistliche Ausrichtung, ohne geistlichen Schutz, ohne geistliche Führung sind. Er sieht sie absolut ohne Leitung. Und da gibt es keine Schafe, keine Hirten da. Keine Hirten, die sie auf sie Acht geben. Darf ich so sagen, wisst ihr, wie hungrig sie waren? Wie geistlich ausgedürftet. Sie sind da hinterhergelaufen. Sie haben sich die Mühe gemacht, sie sind alle gekommen. Und Jesus guckt ihnen an, warum sind sie da? Sie sind hungrig. Und was macht er? Ja, erstmal mal Speisen, also machen wir erstmal Brot, Mittagessen. Schaut mal, was das heißt. Er sieht und er lehrt sie vieles. Das Grundbedürfnis und das eigentliche Essen, um was es hier in dem ganzen Abschnitt geht, sind nicht die Brote. Das eigentliche Bedürfnis ist, genauso bei den Jüngern ist, wenn ihr nicht die wahre Speise esst, werdet ihr niemals zur Ruhe kommen. Wenn ihr nicht von meinem Wort esst, werdet ihr nie zur Ruhe kommen. Ihr werdet permanent laufen und permanent suchen, irgendwo, um zur Ruhe zu kommen. Darum geht's. Und Jesus sieht sie und was macht er? Er lehrt sie zuerst. Er speist sie nicht, er lehrt sie. Das ist die Speise. Um diese Speise geht's. Um diese Speise geht's. Er lehrt sie. Sie brauchen Führung, geistliche Führung. Sie brauchen Nahrung, geistliche Nahrung. Sie brauchen Reinigung, geistliche Reinigung. Sie brauchen Schutz, geistlichen Schutz. Das alles war ich da. Und er ist der gute Hirte. Ich spare euch, nicht weil ich euch das nicht gerne geben möchte, weil wir heute noch Abendmahl feiern, all die Stellen, in denen Gott das Volk davon spricht, von 4. Mose, Könige, Chronik, Hesekiel, Jeremia, wo er sagt, mein Volk sind wie Schafe ohne Hirten. Und die Hirten Israels, die haben versagt. Die haben sie nicht beschützt, sie haben sie nicht genährt, sie haben sie nicht geweidet, sie haben sie nicht gereinigt, sie haben sie nicht gesucht, das haben sie nicht getan. Sie haben sie verstreut, sie haben sich selbst bereichert. Und das sieht Jesus. Da ist keine geistliche Basis, da ist kein Glaube, da ist kein Gottesvertrauen, da ist nichts da. Da ist nur Neugier und Schau. Und Jesus sagt, sie brauchen das Eigentliche. Und was das Eigentliche ist, das ahnen sie gar nicht. Das verstehen nicht mal die Jünger. Sie brauchen Lehre. Sie brauchen das Wort Gottes. Denn nur das wird ihnen etwas geben, was sogar ins ewige Leben hineinreicht. Sie brauchen das. Und er beginnt zu lehren, und zwar vieles. Keine 45 Minuten, keine Stunde, den ganzen Tag. Speisung der 4000 und drei Tage Predigt. Könnt ihr euch vorstellen? Und sie sitzen da und gehen nicht. Gut, das lag auch an Jesus. Das müssen wir auch zugestehen, ja. Dass die geistliche Not bewegt, Und er lehrt sie. Gibt die eigentliche wahre Speise, das eigentliche Essen. Vers 35. Und als es schon spät war, traten seine Jünger zu ihm und sagten, der Ort ist öde. Jesus, das ist hier echt abgelegen. Nicht, es ist langweilig hier, das war es definitiv nicht. Sondern was sie sagen ist, Jesus, wir müssen jetzt nachdenken, was wir mit diesen Leuten machen. Es ist spät, wir sind jetzt nicht an einem Ort. Das heißt, wenn sie was essen sollen, oder sollten sie jetzt, es wird langsam spät, ich glaube nebenbei, dass ihre Mägen weit mehr gesprochen haben als ihr Verstand. Denn sie waren noch hungrig. Die waren eigentlich noch müde. Jesus versprach ihnen etwas, haben sie nicht bekommen. Und jetzt sagen sie, Jesus, die Leute sind echt müde. Jesus, die Leute sind echt hungrig. Und man muss ja noch was besorgen, gell? Also wenn wir jetzt nicht dicht machen, Gottesdienst, wir wollen ja auch was essen. Wir müssen ja auch noch in die Dörfer gehen und müssen ja auch noch was suchen. Wir haben ja auch nichts. Also ganz eigensinnig war das nicht, was sie da gemacht haben. Uneigensinnig, meine ich. Aber auf den ersten Blick, und das scheint so, und viele sehen es auch interessanterweise, die Jünger sehr vernünftig. So vernünftig. Sie überschauen das, sie sind realistisch, sie gucken das an, die Leute haben Hunger, es ist abends, wir müssen sie entlassen. Jesus, mach das. Achtet mal darauf, was sie wollen. Entlasse sie, damit sie die umliegenden Dörfer und den Dörfer hingehen und sich etwas zu kaufen. Was wollen sie? Sie sollen gehen, sie sollen kaufen, sie sollen sich was suchen. Was müssen sie kaufen? Sauerteig wahrscheinlich, wenn der Bäcker gerade offen hat, schon abends. Bäcker gab es nicht. McDonald's, Burger King gab es auch nicht. Pizza gab es auch nicht. Das heißt, um jetzt noch was zu essen, was mussten sie tun? Arbeiten. Sie mussten sich einen Sauerteig besorgen oder das Mehl besorgen und sie müssen backen, sie müssen Feuer machen. Was wäre das Arbeit, oder? Und was sollen sie bekommen? Ruhe. Die Jünger sagen, Jesus, wir müssen ein bisschen arbeiten, damit wir was zu essen bekommen. Und Jesus sagt, ich habe doch versprochen, ruht und esst. Wisst ihr, warum Jesus ja sagt, geht hin, gebt ihnen doch was zu essen. Er sagt, das ist doch unser Job. Sie müssen ruhen. Ihr wollt, dass sie wieder arbeiten? Ein anderer Gedanke. Wenn Jesus gerade ihnen die geistliche Speise darreichte, himmlische Speise, was glaubt ihr, wie viel leichter ist ihm die irdische Speise zu geben? Oder andersrum, wenn es sein Anliegen war, sie in die geistliche Ruhe, in die geistliche Nahrung zu führen, was glaubt ihr, hat er das nicht im Blick, dass sie auch die körperliche und die natürliche Speise mitbrauchen? Wird er uns nicht alles mitgeben? Wird er nicht für uns sorgen, wie der Herr für die Spatzen? Oder denken wir, nee, ist halt geistlich, dafür ist Gott zuständig, aber das natürlich in meinem Leben, das muss ich schon selber machen. Was für ein Verständnis hatten sie? Was für ein Glauben an Jesus hatten sie? Was war ein Verständnis vom Dienst? Es schickt sich, wenn wir zu Hause Dienste haben und lernen, ob Glaubensgrundlagen oder Seminar oder so, das Anliegen ist, wir wollen geistliche Nahrung weitergeben. Aber was wir auch machen ist, wenn die Leute dann um 10 Uhr im Magen nur einen Kaffee und ein bisschen was zu essen, war auch gut. Und Mittag wäre auch dann ein Essen gut. Das ist selbstverständlich, dass wir dann auch dafür sorgen, die bei mir sind, dass wir für die mitsorgen, oder? Das ist selbstverständlich. Und die Jünger sagen, nee, Jesus, weißt du, jetzt müssen sie was machen. Jetzt müssen sie was machen. Sie verstanden nicht, was Jesus macht. Sie verstanden nicht, was Jesus möchte. Eigentlich, darf ich so sagen, Jesus testet sie. Wisst ihr, warum Jesus sagt, gib ihnen doch was zu essen. Dabei wollte er sich doch selber nähren. Warum macht er das? Er sagt, was habt ihr kurz vorher getan? Gewaltiges, gell? Macht mal hier, macht mal Brot. Gibt ihm doch was. Und die stehen da, noch nie gemacht, noch nie gesehen. Nicht in der Lage. Sind absolut überfordert. Darf ich euch eine Stelle kurz zeigen? Johannes 6, geht mal in den Parallelbericht, nur wirklich ganz kurz, Johannes 6. Genau, das muss Johannes 6 sein. In Johannes 6, Vers 5, das ist der Parallelbericht, enthält weit mehr Details und die Auswirkungen dieser Sicht, aber das ist das Thema von Johannes. Ich will bei Markus bleiben und dann den Schwerpunkt legen. Vers 5, als nun Jesus die Augen aufhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kommt, spricht er zu Philippus. Woher sollen wir Brote kaufen, dass diese essen? Jetzt sehen wir die Details und dann schaut mal. Dies sagte er aber, um ihn zu prüfen. Und jetzt, denn er selbst wusste, was er tun wollte. Wenn Jesus sagt, geht hin und kauft die Brote, gebt ihnen die Nahrung, was habt ihr? Dann will er sie testen. Er will sie prüfen. Was haben sie für einen Glauben? Was haben sie verstanden über Jesus, wer er ist? Und was erwartet, was müsste geschehen? Genau das gleiche Prinzip, auf dem Boot, der Sturm, haben wir gelernt. Sie rudern, sie machen, am Ende kommen sie und sagen, oh Jesus, hilf uns, gell? Du schläfst noch, lässt uns alleine. Wenn sie wüssten, wer Jesus ist, sagen Jesus, es sind nicht wenige Menschen hier, man schätzt, also die Schätzungen sind unterschiedlich, 5000 Männer, manche sagen, müssen mindestens genauso Frauen dazu rechnen, das heißt nochmal 5000, sind wir bei 10. Und dann noch die Kinder, das sind 12 oder 15. Ein Ausleger ist davon überzeugt, es sind 25.000 gewesen. Also wenn wir von 5.000 Männern reden, dann reden wir nur von einem Teil, der gezählt wurde, nämlich die erwachsenen Männer. Und da ist noch nicht von Jugendlichen und Kindern und all diesen die Rede. Also wir sind in einer Menge zwischen 15 und 25.000 Menschen. Wie viel hat Gott versorgt in der Wüste? 1 Millionen Volk. Jesus kriegt aber diese 1000 nicht hin, gell? Was kannten sie von dem Herrn? Was verstanden sie, wer Jesus ist? Wer ist der Jahwe, der Versorger? Jesus testet sie, er prüft sie. Wie viel Vertrauen habt ihr zu mir? Wisst ihr, wer ich bin? Um die Jünger geht. Und wenn sie nicht verstehen, Freunde, darf ich an diesem Punkt sagen, wenn sie das nicht verstehen, wer Jesus ist, wenn sie seine Ware, seine Nahrung, seine Speise nicht glauben und annehmen, werden sie niemals zur Ruhe kommen. Sie werden in solchen Situationen niemals sagen, Jesus macht's. Hey, das sind 20.000 Menschen. Wie versorgen wir sie? Wie machen wir, wenn die ganzen Gemeinden sich versammeln? Nur Panik, Metzger, wie viel und Geld und hier. Hey, Jesus sorgt für sein Volk. Wenn wir wissen, wer er ist, wisst ihr, wie wir zur Ruhe kommen? Wie wir gelassen werden? Statt ihm immer Vorwürfe zu machen und ihm vorzuschreiben, dass es undenkbar ist, was gerade passiert? Merkt ihr, um was für eine Ruhe hier geht, die Jünger, die Apostel bekommen sollen? Darf ich auf etwas euch hinweisen? Vers 35. Und als er schon spät am Tage war, traten seine Jünger zu ihm. Was steht jetzt nicht mehr? Schaut mal in Vers 30. Und die Apostel versammeln sich zu Jesus. Aus den Aposteln werden wieder Jünger. Warum? da mit Vollmacht unterwegs, ausgesandt. Jetzt kommen sie zurück, jetzt sind sie wieder so klein. Jetzt müssen sie wieder die Schulbank drücken. Jetzt sind sie wieder jünger. Die Gottesvertrauen, die Jesusvertrauen, die Erkenntnis lernen müssen, wer er wirklich ist. Das werden wieder jünger. Also Jesus sagt, gebt ihnen zu essen. Und sie sagen zu ihm, sollen wir hingehen und für 200 Denare, das waren übrigens nicht wenig Geld, aber für 25.000 oder 15.000, einfach undenkbar, ihn zu essen geben. Er spricht zu ihnen, wie viel habt ihr? Geht hin, seht nach, das ist so schön. Geht hin. Er gibt ihnen nochmal die Chance. Statt zu sagen, hey Jesus, wir brauchen nicht mal hin, da gibt's nichts. Und selbst was, ja, schaut doch mal nach und die gehen und gucken. Und dann findet einer, hey, da ist ein kleiner Junge, der vernünftigste von allen. Und jetzt das Bild, wie viel hat er? 5 Brote und 2 Fische. Ganz ehrlich, was für ein Bild habt ihr? So ein Junge mit seinem Rucksack und da liegen so 5 Mischbrote drin oder Weizenbrote, so diese runden Dinger da und dann so 2 Forellen, Lachsforellen sind noch drin. Kleiner Junge, glaubt ihr, der trägt so 5 Brote mit sich und so ein paar Fische, 2 Fische mit sich? Das sind Gerstenbrote, das sind Cracker. 5 kleine Cracker, die Mutter schnell noch als Vesper eingepackt hat. Getrocknet, so gebackenes, aus getrocknetes Brot. Und 2 kleine, wie nennt man die? Wir haben sie in Russland in der Dose gefangen. Plastikdeckel, Loch reingeschnitten, reingetan, morgens rausgeholt, waren diese kleinen Fischchen drin. Wisst ihr, was wir gemacht haben? Wir haben sie aufgehängt, nicht mal ausgenommen. Hat nicht mal, ein bisschen Nahrung war gut. Und haben wir sie aufgehängt, gesalzen, aufgehängt, die waren getrocknet. Das war unser Snack. Kennt ihr das? Wer kennt das? Heutzutage im Urlaub zahlt man Geld dafür, gell? Ja, ich weiß nicht mehr genau, wie sie heißen. So 2 kleine trockene Fischchen, gesalzene, an der Luft getrockene Snacksfischchen, 5 kleine Crackerbrote. Das ist das, was ihr habt. Nicht 5 Leibbrote, die dann schön wie beim Abendmahl viel gebrochen, bis es fertig war. Das ist gar nichts. Das ist gar nichts. Und sie finden und bringen, sagen jetzt hier, kann ich was damit anfangen? Das ist, was sie machen. Um irgendwie seine, zu sagen, hey, wir sind fündig geworden. Ich komme zum Schluss, die letzten Verse. Und jetzt schaut mal, was jetzt passiert, ist so gigantisch. Vers 39. Und er befahl ihnen, dass sie sich alle nach Tischgemeinschaften auf den grünen Grase lagerten. Und sie lagerten sich in Gruppen zu je 100 und je 50. Das sind wahrscheinlich die Verse. Habt ihr sie schon mal gewusst, dass sie sich in 50, in 100 gelagert haben? Wer, ganz ehrlich, wer weiß, wo wusste es noch? Warum? Na ja, ist praktisch. Übersichtlich. Jetzt wäre eine Reise ins Alte Testament schön. Und wir würden anfangen bei Mose, als Mose müde ist und ihm sein Schwiegervater einen Rat gibt, Älteste und Mitleiter einzusetzen, über 50, 100 und 1000. Und wir werden sehen, dass als Gott das Volk lagern sich lässt, um die Stiftshütte, um das Zelt der Begegnung, übrigens wo ein Schaubrote da waren, 12, mussten sie um das Volk, um die Stiftshütte lagern. Und zwar wie? 50, 100 und 1000. Wisst ihr, was hier passiert ist? Warum sagt Jesus, lagert euch so? Weil Jesus damit sagt, wisst ihr, was ich gleich mache? Lagert euch so wie das Volk Israel in der Wüste, in der Öde. Und ich werde euch das machen, was die damals erlebt haben. Ich werde euch Brot vom Himmel geben. Wie hieß das Brot? Das Manna. Denn schaut mal, was er dann macht. Er lässt sie nicht ohne Grund. Er lässt sie nicht ohne Grund in dieser Ordnung lagern. Denn das versetzt uns sofort ins Alte Testament, zum Exodus, zum Auszug aus Ägypten und zum Volk Israel und der Lagerordnung, wie das Volk sich lagern musste. Und sie lagern sich um ihn in diesen Ordnungen. Das muss ein herrliches Schauspiel gewesen sein. Und dann passiert Folgendes. Und er nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte wohin? Zum Himmel. Warum? Um zu zeigen, woher es kommt. Denn dieses Brot, was er jetzt gleich bringt, ist nicht vom Jungen. Und diese Fische haben nie gelebt, die er jetzt gleich geben wird. Dieses Brot wurde nie gebacken. Das, was jetzt kommt, kommt vom Himmel. Und er guckt auf und sagt, danke Papa, du wirst gleich etwas tun. Du wirst gleich diese Menge so ernähren, wie Mose das Volk in der Wüste das Mana gegeben hat. Und das passiert. Damit ihr mir glaubt, ich hoffe, ihr tut's, könnt ihr zu Hause Johannes 6 lesen, komplett, und ihr werdet sehen, dass die ganze Diskussion genau darum geht. Dann kommen sie und sagen, ja, gib uns so das Brot wie Mose in der Wüste. Und Jesus sagt, hallo, was habt ihr denn gerade erlebt? Ich bin das Brot, ich hab's euch gegeben. Und sie verstanden nicht, und die meisten seiner Jünger gingen weg. Das, was hier geschieht, Jesus macht das, er ist der Jahwe. Er ist der, der das wahre Brot gibt, das wahre Mana gibt. Und er tut das als Beispiel vor ihren Augen, er wiederholt und zeigt nämlich seinen Anspruch, wer er ist. Und dann sagt er, und dann brachte es und gibt es. Interessanterweise, Willi hat es interessiert, ja, mit jedem Mal wurden es da 2000 raus, oder? Könnt ihr mal hochrechnen? 5 Cracker und 2 kleine Fischchen für ein kleines Kind. Wie viel braucht man für 15.000 bis 25.000 Menschen? Rechnet mal hoch. Könnt ihr euch vorstellen, wie oft Jesus da gebrochen hat? Austeilen. Und er gibt den Jüngern, und die Jünger müssen weitergeben. Das war aber eine Lektion für die. Wieder voll. Und nochmal ein Korb, und noch ein Korb, und noch ein Korb. Hat aber schon gedauert, bis sie, das war nichts mit Ruhe. Die müssen da echt hart arbeiten, um all diese 1000 zu ernähren. Und sie essen, da kam, Fisch mag ich nicht. Haben alle gegessen, alle wurden satt. Und jetzt kommt's, Vers 43. Das heißt, uns wird nicht gesagt, wie auf einmal das dann Wunder von sich geschah, auch über die Heilung nicht, warum es gar nicht geht. Es geht nicht, wie Gott die Vermehrung macht, sondern warum er sie macht. Und sie aßen alle und wurden gesättigt, in Vers 43. Und sie hoben auf an Brocken 12 Körbe voll. Warum das denn? Warum 12? Für wen waren sie bestimmt, die 12? So, er sagt, Jünger, jetzt könnt ihr auch essen gehen. Und geht man und sammelt ein. Und jeder von ihnen kriegt ein Korb. Das ist meine Tasche, das ist mehr eine Tragekorbtasche für Proviant, die war leer. Und sie hingen und sie sammelten auf und jeder bekam nach Hause ein komplettes Riesenfestbar plus Abendbrot und nächste Mahlzeit mit dazu. Warum? Jesus sagt ihnen, jedes Mal, wenn ihr jetzt davon esst, erinnert euch, was ich getan habe. Könnt ihr euch mal diese Worte vorstellen? Du ernährst 15 bis 20.000, 25, ich weiß nicht wie viel. Und dass Jesus mit Absicht so viel mehr brach und segnete, und es wurde, dass genau 12 Körbe nachher voll waren. Versteht ihr? Er wusste, okay, ich muss nochmal brechen, nochmal, weil am Ende müssen die 12 Körbe nochmal mitnehmen. Was für eine Souveränität darin da. Da tut das, um ihm zu sagen, ich bin euer Versorger. Macht euch keine Gedanken. Zweifelt doch nicht an mir. Ihr kriegt mehr als genug. Es wird noch sogar übrig bleiben, wie in der Geschichte von Elisa und der Witwe und so weiter. Es wird noch mehr übrig bleiben, wenn ihr mir vertraut. Vertraut doch mir. Vertraut mir. Es ist eine Geschichte, die uns in die Herrlichkeit Jesus, seiner Souveränität, seines Versorgerseins führt und den Jüngern eine Lektion lehrt, nämlich ihr ganzes Vertrauen komplett auf ihn zu setzen. Denn wer von diesem Brot isst, wird nicht mehr hungern. Der kommt in die wahre Ruhe. Der darf sich sitzen, und er wird bedienen. Er muss nicht kochen gehen. Er muss nicht Sauerteig holen. Er muss nicht in die Dörfer und die Städte. Er darf sich hinsetzen. Und Jesus sagt, und ich werde meine Jünger schicken und sie werden euch Essen bringen. Das ist die Ruhe, von der er sprach. Und das war die Lektion, die sie lernen mussten. Von welcher Ruhe ist die Rede? Welche Speise brauchen sie? Für mich ist das, auf der einen Seite wundere ich mich über die Jünger, auf der anderen Seite freue ich mich darüber, weil Menschenskind hat Jesus Geduld mit denen gehabt. Oder? Schaut mal, das waren die Aposteln, die später die Fundamente der Gemeinde gelegt haben. Guckt mal, er spricht von den Herzenshärtigkeit und all diese Unglaube. Puh. Jetzt versteht ihr, warum er gesagt hat, ihr habt mich nicht erwählt, ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Anders geht es gar nicht. Aber schaut mal, wie viel Jesus sich Mühe macht und wie kreativ er wird, Ich schließe so ab. Sie haben Hunger und ein Bedürfnis nach der Ruhe. Jesus sagt, gut, dann machen wir eine Lektion daraus. Das sind herrliche Pädagoge. Ich will Ihnen zeigen, was eine herrliche Ruhe und eine herrliche Speise ist. Und dann lässt er viele Menschen kommen und macht so ein Riesending draus. Und die erleben eine Gegenstandslektion, die alle aufschreiben müssen. Warum sie noch so wichtig ist, das sehen wir gleich. Amen.